Radio 1.
Der Bochumer Psychiatrieprofessor Georg Juckel hat unlängst Hass folgendermaßen definiert. Er sagte, Hass richtet sich gegen einen vermeintlichen Gegner, den ich zerstören will. Man ist quasi im Kampfmodus. Etwas Konstruktives hat der Hass eher nicht und er verschwindet selten von alleine wieder. Wut kann verrauchen. Hass bleibt haften und hört nicht auf, sondern schwelt weiter. Hass ist wie eine Harpune mit Widerhaken. Zitat Ende. Da heißt es wohl auch, der Hass sitzt tief, schier unergründlich tief und er geht weit zurück in der Geschichte der Menschen. Und der Hass auf Juden im Besonderen beginnt auch nicht erst im Mittelalter, brach sich nicht erst mit der Lügebahn. Juden würden für das Backen ihres Pessachbrotes Matze das Blut von Christenkindern verwenden oder Brunnen vergiften. Juden mussten von jeher als Sündenbocke herhalten. Nach dem Muster etwas Schlimmes geschieht, die Juden sind also schuld. Zu welchem brutalen Wahnsinn das führt, hat die Hamas am 7. Oktober auch auf entsetzlichste Weise bewiesen, als die Menschen vergewaltigte, als Geiseln nahm, bei lebendigem Leibe verbrannte, wahllos um sich schoss. Und der Publizist, Rechtsanwalt und Philosoph Michel Friedmann tritt genau gegen diesen Judenhass an mit einem Buch gleichen Namens. Guten Tag, Herr Friedmann, ich grüße Sie.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Wie hat der Terrorangriff der Hamas Ihr Leben verändert?
Er hat mein Leben erschüttert. Er hat mir wieder deutlich gemacht, dass die aus dem 19. und 20. Jahrhundert Form der Pogrome immer noch vorhanden ist. Er hat mich zum ersten Mal wieder erschüttert, weil ein Pogrom, eine Entmenschlichung derjenigen, die man umbringt, in dem Fall die Terrorgruppe Hamas, Menschen nicht nur getötet hat, Kinder, Frauen und Männer, sondern das Wie mich erschüttert hat, ein Ritual, dass man tote Frauen vergewaltigt, dass man Köpfe abschlägt und dass man Körper brennt und das dann in den sozialen Medien zeigt. Was war das Neues, Altes? Es war die Entmenschlichung der Menschen, die man getötet hat. Am Ende waren es Juden und nicht mehr Menschen. Und das war nach dem Dritten Reich das erste Mal, dass das der jüdischen Gemeinschaft widerfahren ist.
Und ähnlich erschüttert waren Sie angesichts der Reaktionslosigkeit beziehungsweise der vergleichsweise stärkeren Reaktionen, die pro-Palästina auch in Deutschland ausgefallen sind?
Es ging nicht nur um pro-Palästina. Ich habe in Deutschland mich mit hier, mit diesem Land und mit den Bürgern in diesem Land auseinanderzusetzen. In der Tat, Pro-Palästinenser haben diesen bestialischen Mord gefeiert. Man hat Kuchen auf den Straßen verteilt, man hat gelacht, man hat sich gefreut. Und es gab dann doch in mehreren Städten zudem Demonstrationen, wo Tod den Juden geschrien wurde. Und das ist unabhängig zu betrachten, was der Nahostkonflikt an Lösungen oder an Verantwortlichen hat, wenn in Berlin oder in anderen Städten Tod den Juden skandiert wird, was nichts anderes heißt als Tod der Demokratie, Tod der Menschenwürde und auch das Negieren, dass Juden Menschen sind, dann wird das zu unserem allem gemeinsamen Problem. Denn ob man jetzt schreit, Tod den Juden oder Tod den Schwulen oder Tod den Schwarzen, es sind ja Menschen, es sind schwule Menschen, es sind jüdische Menschen, es sind schwarze Menschen, um nur bei den drei Beispielen zu sein. Und das ist ja das, was unser Grundgesetz besonders klug geschrieben hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, unabhängig, welche Religion oder sonstige Sachen dazukommen. Und wer in Deutschland also das schreit, der macht einen Angriff auf die Demokratie, der macht einen Angriff auf Artikel 1 und er macht den Angriff auf uns alle Menschen. Und das hat mich dann doch sehr empört. Und meine Hoffnung war, darauf reagieren alle Menschen oder viele Menschen, weil das dann mit dem Judentum nicht mehr nur zu tun hat. Die Enttäuschung war groß, das muss ich zugeben. Das schwarze Loch war groß. Es haben viele Leute viel gemacht, das muss man auch erwähnen. Aber die Demonstrationen hatten nicht einmal 20.000 Menschen zusammengebracht in den letzten drei Monaten. Und da habe ich mir gedacht, gibt es so viele Gleichgültige, wenn der Tod von Menschen in unserem Land gefordert wird? Auf jeden Fall diese Vertrauenserschütterung, sie wirkt nach.
Es gibt eine definitorische Schwierigkeit und Herausforderung, nämlich zwischen Antisemitismus und Judenhass zu unterscheiden. Wie würden Sie das machen?
Es gibt keine, sondern der Antisemitismus ist die lateinisch gebildete, kluge, aber gleichzeitig auch distanzierende Bezeichnung. Im Prinzip geht es um diesen Judenhass. Ich habe bewusst das Buch auch so genannt, Es geht um Juden, aber es geht auch um den Hass. In unserer Gesellschaft ist sehr viel Hass gewachsen und Hass ist ein Gift für die Demokratie. Dort, wo gehasst wird, wird nicht mehr miteinander, sondern nur noch gegeneinander gearbeitet. Dort, wo gehasst wird, sind Argumente überhaupt nicht mehr möglich, weil diese Emotion enorm tief geht. Und dort, wo gehasst wird, ist Gewalt nicht weit. Und der Hass ist eine der ganz großen Gefahren für unsere Demokratie. Der Judenhass konkret für uns Juden und Jüdinnen. Aber ich muss auch sagen, dort, wo das jüdische Leben nicht mehr gut funktioniert, dort, wo Gewalt und Hass immer mehr Platz findet, da wird das Thermometer sehr, sehr nach oben gehen. Und wenn Juden und Jüdinnen nicht mehr in Deutschland leben können, dann werden viele andere sehr bald auch nicht mehr hier leben.
Sie beschreiben auch unter anderem eben, dass Judenhass bzw. Antisemitismus in gewisser Weise das Thermometer ist, wo man ablesen kann, wie heiß gekocht die Gesellschaft mittlerweile eigentlich ist. Enden aber Ihr Buch mit "Hasst nicht niemanden", schreiben Sie an Ihre Söhne im letzten Kapitel des Buches. Wie schwer ist das für Sie, nicht zurückzuhassen?
Ich habe in meinem ganzen Leben, ich sage Gott sei Dank, dieses Gefühl nie empfunden. Auch als wir nach Deutschland zurückgekommen sind mit meinen Eltern in den 60er Jahren, wo wirklich die harten Originalnazis noch überall waren, habe ich keinen Hass empfunden. Und ich verdanke das meiner Mutter, seligen Angedenkens, die ja nun tatsächlich auch in Auschwitz war und von Oskar Schindler gerettet wurde, die mir, als ich so in der Pubertät war, immer gesagt hat, denk dran, Michel, die Hassenden sind vergifteter als die Gehassten, weil sie müssen 24 Stunden mit ihrem Hass leben. Und hat mir immer beigebracht, dass auch sie und mein Vater die Deutschen nicht hassen. Und ich bin ihnen dafür sehr, sehr dankbar. Ich halte Hass für eine der destruktivsten Gefühle, nicht nur gegenüber denen, die gehasst werden, sondern ein Mensch, der hasst, wird nie mehr glücklich sein können. Und so gesehen habe ich auch in diesem Buch meinen Kindern die Empfehlung gegeben, Hass nie und denkt daran, euch nicht vom Hass anstecken zu lassen. Das ist ja das, was wir momentan in dieser polarisierten Gesellschaft, in unseren Demokratien erleben. Es begegnen sich immer mehr Individuen, die auch Gruppen, die so unversöhnlich miteinander umgehen. Ich denke mir, manchmal geht's noch. Wir leben in dem freiesten Land, in dem wir leben können. Die Würde des Menschen ist garantiert. Wir können reisen. Wir können also so viel wunderbare Dinge machen. Und wenn wir uns streiten und wenn wir nicht einer Meinung sind, na und, dann streiten wir eben weiter. Aber menschlich, zugewandt und nicht mit Hass und Gewalt.
Vielen herzlichen Dank. Mehr von Michel Friedmann werden Sie im großen RBB-Sendesaal tatsächlich hören können. Er wird dann aus seinem Buch lesen, präsentiert von Radio 1. Judenhass ist gestern erschienen, das Buch, im Berlin Verlag. Und Michel Friedmann kommt in den RBB-Sendesaal am 10. Februar. Herr Friedmann, ich danke Ihnen und freue mich auf Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute.
Ich danke Ihnen. Tschüss.